Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Auch in dieser kurzen Woche hören wir uns natürlich für eine neue Ausgabe. Und ich freue mich, wie frisch aus dem Ei gepelzt sitzt hier der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Lieber Christian, bist du ready für das lange Osterwochenende?
Na klar, auf jeden Fall. Ich kann es auch dringend gebrauchen.
Ich wollte dir jetzt noch ein Kompliment machen. Du siehst eigentlich sehr erholt aus, aber lassen wir das. Diese charmanten Plänkeleien am Anfang, lieber Christian, wir reden jetzt nämlich über etwas, was durchaus ein bisschen trockener ist. Und nicht mit irgendwem hast du dieses Gespräch diese Woche geführt, sondern mit einem Juristen, der extra nach Andalusien geflogen ist zur DRV-Jahrestagung dieses Jahr. Und du darfst vielleicht mal kurz erzählen, warum du ihn ausgewählt hast diese Woche.
Genau, Jurist, trockenes Thema, kann man beides so sehen, aber das Thema ist durchaus auch wichtig und hat für die Reisebranche eine ganz erhebliche Relevanz. Es geht nämlich um die von der EU geplante Revision der Pauschalreiserichtlinie. Und jemand, der sich damit sehr gut auskennt, ist Professor Ansgar Staudinger. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, wie da so der aktuelle Stand der Dinge ist, was die wichtigsten Themen sind, die gerade auch in der Branche für einigen Wirbel sorgen und auf welchen Zeitrahmen wir uns eigentlich einstellen müssen, bis da tatsächlich mal etwas passiert.
Ich finde ja, das ist so jemand, der so eine Taschenlampe in der Hand hält im Wald und so ein bisschen reinleuchtet, gerade wenn es um diese ganzen EU-Verordnungen geht. Also hinhören, genießen und Ihnen ein schönes Osterwochenende.
Hallo Herr Staudinger.
Guten Tag, hallo aus Bielefeld.
Die Reform der EU-Pauschalreiserichtlinie beschäftigt uns ja alle schon eine ganze Weile. Und seit jüngerer Zeit liegt da offensichtlich ein neues Papier auf dem Tisch, über das Sie uns wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen können, ne?
Ja, die Reform ist in der Tat jetzt angestoßen worden vor einiger Zeit durch ein Dokument der Europäischen Kommission. Und dann hat sich der Ministerrat auch damit beschäftigt. Aber jetzt ganz aktuell liegen zwei Entwürfe von nämlich zwei Ausschüssen des Europäischen Parlaments vor. Und dadurch hat das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen wieder Fahrt aufgenommen. Und man kann jetzt auch sagen, dass nun der letzte Akteur, nämlich das Europäische Parlament, auch schon mal so ein bisschen andeutet, wohin die Reise beim Pauschalreiserecht gehen könnte.
Und was sind die entscheidenden Punkte, die sich in jüngerer Zeit verändert haben, nach Ihrer Einschätzung?
Man muss ja tatsächlich sagen, das derzeitige System in ganz Europa und so auch in Deutschland seit dem Sommer 2018, das war ja der Zeitpunkt, zu dem die alte Richtlinie umgesetzt sein musste, da hat sich ein System eben etabliert, dass es einerseits dieses Rundum-Sorglos-Paket gibt, also die Pauschalreise. Und dann gibt es die Einzelleistung, also wenn ich nur ein Ferienhaus miete. Aber es gab dann auch die Vermittlung verbundener Reiseleistungen. Und das war eine Kategorie, die immer schon viel Bauchschmerzen, muss man sagen, vor allen Dingen denjenigen bereitet hat, die davon getroffen waren. Das waren nämlich die Reisebüros, die also nicht klassisch eine Pauschalreise vermittelten, aber halt auch nicht nur eine Einzelleistung, sondern zwei verschiedene Leistungen, die aber sich auf ein und dieselbe Reise bezogen haben. Also ganz simpel, erst buche ich halt beispielsweise einen Flug, den ich mir vermitteln lasse, noch klassisch im Reisebüro und nehme noch an, dass ich irgendwo bei Freunden unterkomme und dann zerschlägt sich das und ich buche jetzt doch noch für die zwei Wochen mir eine Finca dazu. Und dann stellte sich immer die Frage, wenn das jetzt zwar keine klassische Pauschalreise ist, aber zwei Leistungen zusammenhängen, was bedeutet das für die Reisebüros von Informationspflichten etc., Insolvenzabsicherung? Und da hat man jetzt gehofft, dass man vielleicht dieses dritte, Modul neben Pauschalreise und Einzelleistung überwinden könnte. Und da standen die Zeichen bis jetzt ganz gut, denn jedenfalls war man der Ansicht, auch beim Ministerrat, man könnte eigentlich auch gut damit leben, wenn es nur noch Pauschalreise und nur noch Einzelleistung gibt. Also ganz simpel, wenn man von der Vermittlung verbundener Reiseleistung Abstand nehmen würde. Und jetzt muss man leider sagen, dass der Verbraucherausschuss vom Europäischen Parlament einen umgekehrten Weg einzuschlagen gedenkt. Man will eher an diesem Modell nicht nur festhalten, sondern das Modell ausbauen. Und zwar ist natürlich eine interessante Frage, wann kommt denn der Kunde zurück und sagt, Mensch, ich habe bislang ja nur einen Flug oder nur einen Mietwagen, aber leider hat sich die Privatunterkunft nicht realisieren lassen. Ich brauche jetzt doch ein Hotel oder ein Ferienapartment oder Haus. Reicht das, wenn der binnen 24 Stunden wiederkommt oder könnte der auch noch nach 72 Stunden wiederkommen? Und da muss man jetzt sagen, der Verbraucherausschuss vom Europäischen Parlament will nicht nur an diesem Modell festhalten, sondern es ausbauen, indem zum Beispiel die zeitlichen Grenzen eher bei 72 Stunden liegen. Und wenn das so
käme... Das waren bislang 3 Stunden, oder?
Ja, genau. Das war bislang eher, dass man sogar sagte, wenn das innerhalb eines bestimmten Zeitfensters sich darstellt, dann war das ja auch sachgerecht. Nur man muss jetzt Folgendes sehen, wenn der Vorschlag tatsächlich so käme, also wenn das die neue Richtlinie so vorgeben würde, dann heißt das letztlich, dass in einer noch größeren Zahl die Reisebüros zu wirklichen Reiseveranstaltern gemacht werden. Und das muss man sich jetzt natürlich klar vor Augen führen. Ein Reisebüro hat natürlich Interesse daran, auch vielleicht einem Kunden nicht nur irgendwas von der Stange zu verkaufen, also das, was schon so ein bisschen vorpaketiert ist, die Pauschalreise von einem Veranstalter, sondern da haben ja auch viele Reisebüros einen unglaublichen Mehrwert und Know-how, indem sie sagen, es gibt das nicht klassisch von der Stange, aber ich bastel dir was zusammen. Was aber kein kleines oder auch mittelständisches Reisebüro möchte, eigentlich in die Rolle eines Veranstalters gelangen, was natürlich einhergeht mit strenger Haftung etc. Und deswegen kann man nur hoffen, dass dieser Vorstoß jetzt vom Europäischen Parlament, also von diesem besagten Verbraucherausschuss, dass der in dem nächsten Stadium, das ist der sogenannte Trilog, da setzen sich nochmal Kommission und Ministerrat und Parlament zusammen, deswegen 3, also Trilog, dass da möglicherweise das Parlament nicht obsiegt mit seiner Idee. Das ist so ein bisschen jetzt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt im Herbst.
Haben Sie eine Idee, was das Parlament dazu getrieben haben könnte? Denn europaweit ist ja eigentlich das Thema Pauschalreise gar nicht so groß wie in Deutschland, ne?
Ja, man munkelt immer, dass was für das Pauschalreiserecht gilt, dass es natürlich unterschiedlich stark eine Nachfrage nach diesem Produkt gibt. Und da ist sicherlich Deutschland ein, muss man sagen, Quellmarkt, wo das Pauschalreiserecht sehr stark nachgefragt ist. Das ist aber nicht in allen Ländern so. Und wenn Sie jetzt fragen, warum macht sich vor allen Dingen so ein Parlament da so stark für den Verbraucherschutz? Denn klar ist natürlich, wenn ich Reisebüros zum Beispiel die Rolle zuweise, du bist Veranstalter, dann heißt das natürlich spiegelbildlich, dass ein Kunde auch mit vielen Privilegien ausgestattet wird, also dass der Verbraucherschutz ausgebaut wird. Und das, muss man sagen, ist nicht ungewöhnlich, weil letztlich die Parlamentarier, die dort sitzen, also teils ja in Brüssel und dann in den Sitzungswochen in Straßburg, die sehen sich vermutlich eher als Reisende und nicht als Betreiber eines Reisebüros oder gar als Reiseveranstalter. Das ist so ein bisschen, aber vielleicht auch eine naive Perspektive. Aber was klar ist, die müssen auch wiedergewählt werden. Und so ein Parlamentarier, der weiß auch, wenn er in sein Heimatland fliegt und kommt da in seine Gemeinde und Kommune, da klingt es natürlich besser, wenn er sagt, liebe Wahlbevölkerung, ich habe mich für euch als Verbraucher auch stark gemacht. Deswegen kann man eigentlich die Uhr insofern immer stellen. Es gab meines Wissens kaum je eine Situation, wo ein Parlament einen Ist-Zustand, der in einer Richtlinie festgeschrieben war, zurückgebaut hat. Also eigentlich ist reflexhaft das Parlament dafür gut, zu sagen, den Ist-Zustand an Verbraucherschutz, den bauen wir noch aus. Deswegen ist es auf den zweiten Blick auch nicht ganz überraschend, dass jetzt der Vorstoß vom Parlament in diese Richtung geht und nicht in die Richtung, wo der Ministerrat vielleicht auch sagt, Mensch, man kann auch an der Stelle mal von einem Schutzstandard der bisherigen Richtlinie zurückgehen und den zurückbauen. Das ist für einen Ministerrat denkbar und so ist es passiert. Aber Parlament ist eher immer, muss man sagen, der Akteur, der sehr, sehr stark darauf setzt, im Grunde genommen den Verbraucherschutz zu verstärken.
Ist denn diese angepeilte 72-Stunden-Regelung tatsächlich der springende Punkt oder gibt es noch andere Ihrer Einschätzung?
Also es gibt noch mehrere Punkte, bei denen man tatsächlich auch ganz kritisch nachhaken muss. Also das, was natürlich auch ein Problem ist, ist weiterhin die Fragestellung, wie geht man eigentlich mit den unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen um, die ganz klassisch bei der Pauschalreise aktuell dazu führen, dass wenn ich jetzt etwa eine Pauschalreise buche und dann möglicherweise aber ein ungutes Gefühl deshalb bekomme, weil etwa Waldbrände im Zielgebiet so ein bisschen die Clubanlage betreffen könnten oder, und das war natürlich das Szenario, als die Pandemie aufkam, dass man dann auch nicht wirklich Neigung hatte, in die Ferne zu reisen. Und da sieht die jetzige Pauschalreiserichtlinie eines vor, dass wenn ich Abstand nehmen will von der Reise, ich habe also den Vertrag geschlossen, ich will aber die Reise nicht antreten, dann darf ich zurücktreten. Und wenn dann in meinem Zielgebiet sich so ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand abzeichnet, der dann auch die Reise erheblich beeinträchtigen könnte, dann darf ich kostenlos Abstand nehmen. Dann zahle ich also keine Stornogebühr. So, nun ist das ja massenhaft passiert. Das heißt, als die Pandemie aufkam, haben eben in Deutschland, in ganz Europa die Kunden gesagt, ich will nicht reisen. Und dann muss man in dem Moment, wo der Kunde den Rücktritt erklärt, so ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen und sich fragen, was ist denn in 3 Wochen, was ist in 3 Monaten? Ist da immer noch im Zielgebiet dieser unvermeidbare, außergewöhnliche Umstand und beeinträchtigt die Reise? Das nennt sich juristisch der Blick nach vorne. Das heißt, man schaut dann von dem Moment an, wo der Rücktritt ausgesprochen wird, in die Zukunft und fragt sich, wie wird sich das entwickeln, wie wahrscheinlich ist das? So, die Kostenseite bedeutet aber, dass die Veranstalter, wenn dann dieser, ich sage jetzt mal, goldene Rücktritt Eingriff, da musste man die Anzahlung oder Schlusszahlung alles zurückzahlen. Und das ist natürlich so ein bisschen merkwürdig, denn dieser unvermeidbare, außergewöhnliche Umstand ist ja einer, zu dem kann keiner was. Also weder der Veranstalter noch der Kunde, der kommt halt von außen und wirkt auf diesen Vertrag ein. Und wenn man jetzt ein etwa deutscher Zivilrechtler ist wie ich, dann wird man sagen, ja, das kennen wir im deutschen Recht auch, das nennt sich Störung der Geschäftsgrundlage. Und eigentlich ist dann erstmal die Regel, dass dann 2 Parteien so ein bisschen salomonisch aufeinander zugehen und sagen, ja, wie können wir das denn mit der Belastung irgendwie lösen? Und da ist natürlich so eine Formel oft Hälfte, Hälfte. Denn eines ist klar, der Veranstalter hat ja vielleicht bis zu dem Moment des Rücktritts schon Arbeit gehabt, hat auch vielleicht schon seinerseits Gelder weitergeleitet an die Nächsten, nämlich die Leistungsträger. Das können Airliner sein oder Hoteliers, wie auch immer. Jetzt muss er dem Kunden aber das gesamte Geld und das auch noch binnen 14 Tagen höchstens zurückzahlen und weiß aber vielleicht selbst auch gar nicht, was ist denn da mit meinem Arbeitsanfall, der wird nicht vergütet und bekomme ich von den anderen auch das ganze Geld eigentlich zurück. Und jetzt hatte man natürlich die Hoffnung, dass man aus der Pandemie lernt und vielleicht auch bestimmte Schlüsse daraus zieht. Aber das Gegenteil ist jedenfalls der Fall, wenn man sich das Papier vom Europäischen Parlament anguckt. Die sagen, ja, vielleicht sollte man auch dem Kunden den kostenlosen Rücktritt gewähren, wenn nicht nur im Zielgebiet so ein Umstand sich zeigt, sondern auch bei ihm zu Hause.
Das heißt, ist wenn bei mir die Lokführer streiken dann und ich nicht so leicht zum Flughafen kommen könnte wie normalerweise, dann wäre das ein Grund, kostenlos von der Reise zurückzutreten.
Genau, man müsste also sich Szenario nur vorstellen, wo man merkt, wie bizarr das wird. Das kann also der unvorhergesehene Streik im ÖPNV sein. Das könnte genauso sein, dass sich irgendwo Hochwasser ergibt in meinem Abflug, nämlich Raum oder auch nur da, wo ich lebe. Es kann ja sein, ich lebe in Bielefeld und ich fliege von Düsseldorf nach Palma. In Palma ist alles in Ordnung, nur halt bei mir in Bielefeld steht mir das Wasser bis zum Hals. Und das aber möglicherweise ist ja die Frage, ist das sachgerecht, also diesen Ausnahmefall und damit den kostenlosen Rücktritt noch auszubauen? Und da merkt man, die Tendenz ist wiederum beim Europäischen Parlament nicht überraschend, noch mehr Verbraucherschutz, also noch mehr kostenlosen Rücktritt. Und da, glaube ich, ist da aber irgendwann diese Lastenverteilung nicht mehr fair. Denn nochmal, der Ausgangspunkt ist, dass diese unvermeidbaren außergewöhnlichen Umstände von keinem zu verantworten sind. Aber eines ist auch wichtig, die nehmen statistisch zu. Es geht ja nicht nur um Pandemie, es geht auch nicht nur um Streik, sondern es sind vor allem Klimakatastrophen, also Hochwasser, es geht um Waldbrände, Schneechaos etc. Und das weiß jeder, der sich mit Versicherungen unterhält, vor allem mit Rückversicherungen, das ist auch statistisch nachweisbar, das nimmt zu, bis hin zu weiteren Szenarien, Anschläge, also terroristische Akte etc. Und das Ganze mal in der nämlich Zahl gesehen, bedeutet für die Veranstalter, wenn man den Kunden in all diesen Fällen, Klimakatastrophen, Anschlägen, Streiks bis hin eben auch Pandemien, immer kostenlos die Abstandnahme erlaubt, wird das für die Veranstalter teils desaströs.
Ja klar, das wird teuer.
Genau. Und das hat man in der Pandemie gesehen, dass einige Veranstalter jedenfalls auch Schwierigkeiten hatten, dann diese Gelder binnen der 14 Tagen überhaupt zu überlassen. Und die Liquidität hat man ja möglicherweise nicht immer in der Weise. Und deswegen war auch eine Hoffnung, ob man zum Beispiel an dem Zahlungsziel nicht etwas verändert. Nicht, dass man sagt, man setzt dem Kunden einfach so einen Zwangsgutschein vor. Das halte ich auch nicht für richtig. Aber das Zahlungsziel von maximal 14 Tagen ist eine sportliche Ansage. Schon allein, wenn Sie mal den Bankenverkehr so intern sich in den Mitgliedstaaten vornehmen.
Das hat ja auch während der Pandemie nicht so richtig geklappt, wenn man meint.
Richtig, da sind einige ausgeschert, einige haben gesagt, wir können das nicht, wir wollen das nicht und da haben einige Mitgliedstaaten so ein bisschen schützend die Hand über ihre Reiseveranstalterindustrie gehalten. Deutschland hat das nicht gemacht, denn klar, die Richtlinie war eindeutig und die Kommission hat natürlich den Ländern, in denen man sich richtlinienwidrig verhalten hat, natürlich auch klar die gelb-rote Karte gezeigt und gesagt, so geht das nicht. Auch wenn eines, glaube ich, unbestritten ist. Der europäische Gesetzgeber hat bei Schaffung der damaligen Richtlinie ja an die Pandemie niemals gedacht, weil man an so ein weltumspannendes Szenario ja nie hat denken können. Jetzt dachte ich mir aber, nur wenn man an die nächste Richtliniengeneration herantritt, hat man ja eigentlich schon mal vielleicht gelernt und es stehen einem jetzt Szenarien eher vor Augen. Aber das muss nicht bedeuten, dass man Gesetzgebung optimiert.
Dass man die besonderen Umstände in den Zielgebieten jetzt aus der Diskussion rauskriegt, ist ja erstmal nicht zu erwarten. Aber für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass man zumindest dieses Thema unvorhergesehene Ereignisse am Wohnort aus der Debatte wieder eliminieren kann?
Das, glaube ich, ist nicht ganz aussichtslos, denn man sieht da von der Tendenz her, dass jedenfalls die, sag ich mal, Kommission natürlich getrieben ist von der Idee, wir müssen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sicherlich abbilden. Die sollte man damit in den nächsten Richtlinientext einfügen. Das ist gut. Aber der Ministerrat sieht eben auch, dass man nicht ohne Not eigentlich nun diesen privilegierten, weil kostenfreien Rücktritt ausbauen muss, weil man immer mehr in eine Schieflage gerät. Also daher bin ich da noch ganz guten Mutes, dass das klappen könnte. Was leider, das will ich sagen, auch noch das Parlament so als neue Idee angestoßen hat, ist eben eins, dass man in der Richtlinie vorgeben will, bestimmte Beschwerdemanagementsysteme oder auch Streitschlichtungsmechanismen, die man dann auch vorhalten muss und vorsehen muss, bis hin, was auch neu ist, dass das Parlament, jedenfalls der Verbraucherausschuss, drakonische Strafen vorsieht, falls sich Unternehmen nicht an diese europäischen Spielregeln halten. Und wenn man jetzt mal alle drei Themen nimmt, Beschwerdemanagement ist etwas, was die Veranstalter im eigenen Interesse ja heute schon auch betreiben. Das heißt, da gibt es natürlich ein Beschwerdemanagementsystem. Da kann man sich dann immer die Frage stellen, ist da überhaupt ein Bedürfnis für eine Regulierung oder kommt dann nicht genau das auf, was viele kritisieren, Überregulierung? Oder wenn man eine Streitschlichtung vorgibt, außergerichtlich, dann hat das auf den ersten Blick ja auch seine Berechtigung, denn jeder Staat weiß, dass wenn die Justiz geflutet wird mit zu vielen kleinen Bagatellstreitigkeiten, dann ist das volkswirtschaftlich eine Katastrophe, weil Gerichtsverfahren nie kostendeckend sind. Andererseits ist es nun so, dass wieder zu dekretieren, also vorzugeben, so muss das gemacht werden, ist bei einer neuen Richtlinie nicht ganz ohne Risiko, weil da sind ja auch neue Begriffe. Das muss ja auch ausgelegt, das muss angewendet, also praktiziert werden. Und letztlich führt ja auch nur der Weg über die staatliche Justiz mal zum Europäischen Gerichtshof, der uns dann ja so ein bisschen Nachhilfestunden gibt, wie man die Richtlinie verstehen muss. Das heißt, eine außergerichtliche Streitschlichtung gräbt ja ein bisschen das Wasser der Justiz auch ab. Auf der einen Seite wird sie entlastet, das ist gut, aber sie kriegt eben auch nicht mehr Fallmaterial, was sie dann aufbereitet und mal spannende, ganz grundlegende Fragen auch weiterreicht nach Luxemburg zum EuGH. Und das Letzte zu den Strafen. Ich kann verstehen, dass vielleicht ein Parlament auch sagt, wir müssen eben auch wachsam sein, dass nun bitte unsere Regeln in Umsetzung auch alle beachtet werden. Das ist richtig. Aber wenn man dann irgendwann drakonische Strafen abhängig macht vom Jahresumsatz und so weiter, dann ist das auch überschießend. Denn jeder Staat hat natürlich ohnehin Mechanismen. Also neben dem individuellen Kläger, der sein Recht durchsetzt, gibt es ja auch Verbraucherschutzvereine, es gibt eine Wettbewerbszentrale, es gibt also auch andere, die darauf achten, bis hin zu den Konkurrenten, die untereinander auch sich oft das Leben schwer machen, wenn man merkt, da ist ein schwarzes Schaf und der spielt nicht fair. Also daher sehe ich auch an der Stelle kein Bedürfnis für so einen Sanktionsapparat. Das ist meines Erachtens überschießend.
Ein Thema war ja zuletzt auch immer wieder die Deckelung oder die geplante Deckelung der Anzahlungshöhe auf 25%. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, da ist es auch interessant, dass eben zunächst das Thema virulent war, dann so ein bisschen auch durch allerdings den Ministerrat und Kommission klein gehalten wurde, meines Erachtens auch zu Recht. Und jetzt sieht man aber auch an der Stelle, dass der Verbraucherausschuss eher wieder auf dem Trip ist, hier solche Deckel einzuziehen. Und da muss man ganz offen folgende Kritikpunkte äußern. Es ist erst einmal ja die Frage, weshalb ist da ein Bedürfnis, sowas in eine Pauschalreiserichtlinie hineinzuschreiben? Und auch wenn man da jetzt kein Intimkenner des europäischen Rechtes ist, gibt es nun schon seit den 90er Jahren eine Richtlinie und die nennt sich missbräuchliche Klauseln-Richtlinie. Das ist also die Richtlinie, die man anders auch als AGB-Richtlinie bezeichnet. Und diese AGB-Richtlinie haben wir alle umgesetzt in Europa, so wie auch in Deutschland im AGB-Recht. Und aus diesem AGB-Recht folgt etwa bei uns das Limit, dass ich nicht zu hoch eine Anzahlung vorgeben darf, weil das sonst unangemessen benachteiligend wirkt. Das heißt, wir haben einen Mechanismus, den wir nutzen, also eine Beschränkung, und die kommt aus einer europäischen Richtlinie. Deswegen habe ich mich von Anfang an gefragt, warum soll jetzt also noch einmal dieses Thema in eine Pauschalreiserichtlinie aufgenommen werden, wo das Thema ja im Grunde genommen schon abgefrühstückt ist. Das Zweite ist aber, wenn ich jetzt ein Fixum vorgebe, also nur 25%, dann ist das immer gefährlich, weil jede Zahl, das weiß jede Juristin und jeder Jurist, provoziert Ungerechtigkeiten. Denn es kann 25% für eine Vielzahl von Pauschalreisen passen. Das kann aber auch für eine nicht kleine Zahl zu viel, aber für eine noch größere Zahl zu wenig sein. Also das heißt, jede Größe leidet ja an dem Effekt, dass wenn man sich mal Pauschalreisen vorstellt, da ist ja die Vielgestaltigkeit offen auf der Hand liegend. Da gibt es die Flugpauschalreisen, da gibt es die Kreuzfahrten, da gibt es also alles Mögliche. Und jetzt frage ich mich, wie will man, wo das Leben so vielgestaltig ist, eigentlich eine Zahl finden, einen Prozentsatz, der auf all das passen soll, plus das passt ja womöglich auch nicht immer in die Quellmärkte übereinstimmend. Das kommt ja auch noch vor. Die Frage ist, sind wir alle im Binnenmarkt eigentlich bei 27 Mitgliedstaaten so gleich, dass wir wirklich eine Hausnummer auswerfen können von 25%. Also da rate ich auch eher, ist weniger mehr. Das heißt, wir haben nämlich dann ein flexibles Instrument, nochmal diese AGB-Richtlinie in Umsetzung des AGB-Recht. Und unsere Rechtsprechung guckt da auch fallgruppenweise drauf und sagt, bei der Art, bei der Gattung von Pauschalreise können wir zum Beispiel auch mal vielleicht mit 28% leben oder mit 30%. Aber das ist im Grunde genommen ein Modell, was, meine ich, mehr Einzelfallgerechtigkeit schafft als diese Rasenmähermethode.
Die ganze Debatte ist ja auch interessant, eingedenk der Tatsache, dass meine Anzahlung bei Flugbuchungen genau 100% in der Regel beträgt.
Ja, das kommt ja noch hinzu, dass man, was man wirklich sagen muss, das ist für mich jetzt auch, der sich seit 20 Jahren mit Reiserecht beschäftigt, ein Phänomen, wie auf der einen Seite die Pauschalreiseveranstalter noch stärker an die Kette gelegt werden sollen, während die Airliner seit Jahren und Jahrzehnten immer davon kommen und das mit einem wahnwitzigen System, nämlich der hundertprozentigen, wie Sie ja sagen, Vorauszahlung ohne jede Insolvenzabsicherung. Denn man muss ja bei dem Reiseveranstalter nochmal mitbedenken, selbst wenn der den ersten kleinen Schluck aus der Pulle nehmen darf mit 25%, genau, ist dieser Betrag ja abgesichert. Bei der Airline sind die 100% à fond perdu und wir haben ja nun mehr Szenarien mittlerweile vor Augen als weniger, wo man immer geglaubt hat, nein, die Airliner können auch unbedenklich 100% auch ohne Insolvenzabsicherung nehmen, denn die sind ja so solide finanziell aufgestellt. Und dann sah man ja bei Air Berlin und anderen, was tatsächlich die Wahrheit ist. Und daher kann ich politisch auch nicht nachvollziehen, wie ein europäischer Gesetzgeber, wenn das so sein sollte, bei Anzahlungen noch mehr Vorgaben den Reiseveranstaltern macht, die schon die Insolvenzabsicherung mittragen müssen und den Airlinern einfach erlaubt, mal locker 100% als Vorleistung zu nehmen, weil das ist zivilrechtlich komplett das Gegenteil von dem, was ich als fair und angemessen erachte.
Dann hätte ich, lieber Herr Staudinger, zum Abschluss noch eine Doppelfrage. Zum einen, auf welchen Zeithorizont müssen wir uns denn für die mögliche Umsetzung einer wie auch immer gearteten Reform der Pauschalreiserichtlinie einstellen? Und zum anderen, welche Einflussmöglichkeiten würden Sie einer künftigen Bundesregierung, die ja gerade im Begriff ist zu entstehen, denn da zubilligen?
Vom Zeithorizont ist so ein bisschen der Fahrplan wie folgt. Jetzt müssen aus den beiden Berichtsentwürfen der zwei Ausschüsse des einen Europäischen Parlaments natürlich ein Dokument erstmal gemacht werden, mit dem dann das Europäische Parlament in den Ring, also in diesen Trilog eintritt. Dann wird man abwarten, ob man sich im Herbst wie schnell einigt. Aber nehmen wir an, es würde nun klappen, dass man sich auf irgendeine Kompromisslinie zwischen Kommission, Ministerrat und Parlament einigt. Dann sprechen wir vom Ende dieses Jahres. Und dann ist eine Richtlinie auf dem Tisch, die ja dann in ein Amtsblatt kommt, der EU. Und nicht weniger als 2 Jahre muss man den Mitgliedstaaten ja belassen, diese Richtlinie umzusetzen, also in ihr nationales Recht zu überführen. Das ist deswegen schon wichtig, nicht nur, weil man beim BMJ dann in Berlin Zeit braucht, bis man sich das angesehen hat und ins bürgerliche Gesetzbuch alles eingestellt hat an Vorgaben, sondern die 2 Jahre sollen natürlich auch den Reiseveranstaltern dazu dienen, ihr Kleingedrucktes umzustellen, es sollen Schulungen erfolgen etc. Deswegen plädieren einige auch dafür, mehr als 2 Jahre einzuräumen den Mitgliedstaaten für die Umsetzung. Das könnten also auch mal 2,5 oder 3 Jahre sein. Das ist auch noch hinter den Kulissen ein Kampf. Bisher geht es immer um an sich 2 Jahre. So sieht das vielfach der europäische Gesetzgeber als ausreichend an. Da sprechen wir aber Ende dieses Jahres plus 2 Jahre und dann würde das neue Pauschalreiserecht gelten. Was kann man bis dahin tun? Nun, wenn der Trilog erst im Herbst ansteht, wollen wir hoffen, dass sich bis dahin das neue Team gefunden haben dürfte. Es ist ja dann interessant, wer übernimmt welches Ministerium. Da muss ich immer sagen, schaue ich natürlich vor allen Dingen auf Frage Justiz und Verkehr und Digitales. Mhm. Das wird sich dann natürlich zeigen. Aber es ist richtig, dass sicherlich man es nicht unversucht lassen sollte, noch einmal Einfluss zu nehmen. Das gilt aber nicht nur für natürlich die Regierungen, sondern das gilt natürlich auch für Verbände, die sich dort noch mal einbringen können auf supranationaler Ebene. Denn eines ist klar, wenn die Richtlinie so wie die bisherige voll harmonisierend ausgestaltet ist, das heißt für einen juristischen Laien, da wird Mindeststandard und maximaler Standard vorgegeben. Da können Sie mal simpel ausgedrückt eines nur noch machen, wenn die so im Amtsblatt steht, im Zweifel haarklein abschreiben, sonst machen Sie irgendeinen Fehler. Das soll nur eines bedeuten, die Messe wird in Brüssel gelesen. Das heißt, wenn das Ding im Amtsblatt steht, dann braucht man nicht mehr ankommen und sagen, kann denn nicht unsere Bundesregierung, unser BMJ da noch irgendwas machen? Das verstehen oft viele nicht. Sobald die Richtlinie gesetzt ist, dann können die Staaten die nur noch umsetzen, transformieren. Und je detaillierter das ist und wenn das so ein voll harmonisierendes Konzept ist, können Sie eigentlich nur im Justizministerium sagen, gib mir den Text, ich versuche das irgendwie ins BGB so reinzuschreiben, dass so einigermaßen passt. Aber mehr Spielraum haben Sie nicht. Deswegen, wenn Einflussnahme jetzt auf europäischer Ebene, danach ist eigentlich nichts mehr zu gewinnen.
Also, da ist offenbar Handlungsbereitschaft geboten. Lieber Herr Staudinger, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Gern geschehen. Danke. Schönen Tag noch.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.